Alle, die das glauben und sich dem anschließen möchten, sagen Amen, so ist es. Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Wir wollen auch alle begrüßen, die von zu Hause oder von unterwegs aus mit dabei sind. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr dabei seid, egal ob du zum ersten Mal hier bist oder online mit dabei bist oder zum 1001. Mal. Wir wollen ganz einfach sagen, wir freuen uns. Was du wissen musst über uns, sind drei Dinge. Erstens, es dreht sich bei uns alles um wen? Um Jesus, ganz, ganz wichtig. Es dreht sich alles um Jesus. Zweitens, wir denken biblisch über alles. Und drittens, wir predigen in Serien. Und wir sind in der dritten Woche einer Serie, die heißt Ekklesia. Es ist ein kleines, komisches, aber immens kraftvolles und sehr großes Wort. Und es ist das Wort, was in unserer deutschen Bibel meist mit Gemeinde übersetzt wird oder mit Kirche. Und die erste Botschaft hat gelautet, Kirche auf den Kopf gestellt. Die zweite Botschaft letzte Woche lautete, sprechende und wandelnde Tempel. Damit bist du gemeint, damit bin ich gemeint, damit ist jeder gemeint, der zur Jesus-Familie gehört. Und Jesus kennt weder katholisch noch evangelisch noch orthodox. Er kennt eine Ekklesia, das sind alle, die zur Familie Jesu gehören. Und der Tempel bist du. Wir haben eines gelernt, die Zeit der heiligen Gebäude ist vorbei. Ist das angekommen? Es gibt keine heiligen Gebäude mehr. Es gibt keine heiligen Plätze mehr. Im Neuen Testament gibt es keinen heiligen Boden mehr. Du bist heilig. Du bist der Tempel. Du bist der Tempel des lebendigen Gottes, des Heiligen Geistes. Und wir gehen nicht in die Kirche. Wir sind die Kirche. Die Menschen, die Gemeinschaft, die Versammlung. Und das Wort Kirche für ein Gebäude hat uns sehr geschadet. Und das hören wir nicht nur im katholischen Bereich oder evangelischen oder bei den Presbyterianern. Ich habe es auch bei den Pfingstlern gehört. Das ist die Kirche und man baut sich protzige Gebäude. Und ich bin für Gebäude. Wer weiß, die beste Familie braucht ein schönes Wohnzimmer. Aber es ist nicht die Gemeinde, es ist nur der Ort, wo wir uns versammeln. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir gehen nicht in die Kirche. Wir sind die Kirche. Jeder, der an ihn glaubt, ist Teil seiner Ekklesia oder Ekklesia, wie es eigentlich genau ausgesprochen wird. Wenn du eine Botschaft verpasst hast oder nochmal schauen oder hören möchtest, dann bitte geh auf unsere Webseite oasechurch.tv oder auf unseren YouTube-Kanal oder Spotify oder sonst, wo wir noch sind und zieh dir das rein gratis, solange es Strom und Internet gibt. Seid ihr gut drauf heute? Ja, wunderbar. Eine Freizeitgestaltung, eine Unterhaltungsform, die gerade in den letzten Jahrzehnten immens zugelegt hat und auch viele Menschen ins Verderben gebracht hat, ist, was ich heute nennen würde, Ergebnisse für Geld vorhersagen. Sagen wir das gemeinsam. Ergebnisse für Geld vorhersagen. Man nennt das auch Spielen oder Wetten oder Casino. Und das ist etwas, was in der heutigen Zeit weit verbreitet ist. Menschen setzen Geld um ein gewisses Ergebnis, sagen wir Ergebnis vorherzusagen. Und ich habe mal mit jemandem gesprochen, der sich intensiv mit der Thematik auseinandersetzt. Und es gibt einen Grund, was die Menschen bewegt, von Montag bis Freitag zu hackeln, zu arbeiten, um dann am Wochenende oder wann auch immer ihr Geld einzusetzen, um etwas vorherzusagen. Nämlich Hoffnung. Falsche Hoffnung. Wer weiß, diese Hoffnung wird fast immer enttäuscht. Richtig? Aber das Produkt, was verkauft wird, ist Hoffnung. Menschen wollen Hoffnung und schlittern damit meist ins Verderben. Und warum sage ich das? Warum rede ich darüber? Ganz einfach, weil Jesus, ganz wichtig, Jesus hat einige Ergebnisse vorhergesagt. Nicht für Geld, er hat nicht gewettet, aber er hat einige Ergebnisse vorhergesagt. Unter anderem hat er vorhergesagt, wie er sterben würde, und er hat auch vorhergesagt, dass er ins Grab gelegt werden würde und am dritten Tage auferstehen würde. Und liebe Freunde, niemand, nicht einmal seine eigene Mama, hätte einen Cent auf ihn gesetzt. Das war komplett unrealistisch, komplett überhaupt nicht möglich, unmöglich. Und wir wissen aber, was der Engel Gabriel zur Maria gesagt hat, als er ihr angekündigt hat, du wirst einen Sohn gebären und der wird ohne männliches Zutun gezeugt werden, hat er gesagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Sagen wir das gemeinsam. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Aber rein menschlich betrachtet, das, was Jesus vorhergesagt hat, das Ergebnis, das Jesus prophezeit hat, niemand, wie gesagt, seine Geschwister nicht, seine Mutter nicht, seine Jünger nicht, die waren nach der Kreuzigung alle komplett am Boden zerstört. Richtig? Ganz, ganz wichtig. Und wir reden heute über die größte Vorhersage, die größte Prophetie aller Zeiten. Interessant ist, dass fast alle Prophetien, die Jesus bereits getätigt hat, bereits eingetroffen sind. Es gibt nur noch ein oder zwei, die noch nicht eingetroffen sind. Aber wenn alle anderen eingetroffen sind, dann können wir sicher sein, dass der Rest auch passiert. Aber rein menschlich betrachtet gab es für jemanden, der sagt, hey, ich werde sterben auf deinem römischen Kreuz, ich werde tot sein, ich werde am dritten Tage auferstehen, wer würde darauf auch nur einen Cent wetten? Niemand. Aber ich sage dir eines, das ist die Grundlage unseres Glaubens. Nicht die Bibel. So sehr ich die Bibel schätze, die Bibel ist Gottes Wort, aber die Wahrheit der Auferstehung ist die Grundlage unseres Glaubens. Wir haben jemanden, der gesagt hat, ich werde sterben und ich werde auferstehen. Und wenn jemand, der das sagt und auch tatsächlich tut, dann können wir ihm alles glauben. Und das ist die Prämisse für unseren Glauben. Und es gibt zwei Dinge, die meinen Glauben unerschütterlich machen. Und bitte gut aufpassen, nicht persönliche Erlebnisse, nicht persönliche Erfahrungen. Zu viele Christen bauen ihren Glauben auf das, was sie erleben oder das, was sie erfahren oder das, was sie durch ein Zeugnis, so ein genanntes Zeugnis. Zeugnis hat nichts mit der Schule zu tun übrigens, ja. Ich werde auch die Zeugnisse gehasst zur Schulzeit, ich auf jeden Fall. Aber nicht Zeugnisse, sondern es gibt zwei Dinge. Ich brauche kein Zeugnis hören. Du brauchst mir nicht erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat. Ich glaube sowieso. Und es gibt zwei Gründe. Erstens, die Auferstehung Jesu. Eine geschichtlich bestätigte Realität. Christus, Jesus ist auferstanden von den Toten. Er lebt. Das ist unverrückbare Wahrheit. Amen. Und wenn jemand auferstanden ist, hey, und das angekündigt hat und so durchgezogen hat, wenn er darauf alles gesetzt hat und das auch vollbringt, dann glaube ich ihm alles. Und das Zweite, was unseren Glauben unvergleichbar macht, sind Prophetien, und zwar erfüllte Prophetien. Wenn zum Beispiel ein Prophet im Alten Testament namens Micha sagt, der Messias, Micha 5, Vers 1, kannst du nachlesen, sagt, in Bethlehem wird etwas passieren, nämlich eine Geburt in Bethlehem wird der Messias geboren werden, und das trifft ein 400, 500 Jahre später, genau wie vorhergesagt, dann haben wir einen Beweis der Wahrhaftigkeit der Bibel, des Wortes Gottes. Die Auferstehung Jesu und erfüllte Prophetien, die Vorhersagen, die eingetroffen sind. Und meine Lieblingsprophetie in der ganzen Bibel, meine Lieblingsvorhersage in der ganzen Bibel ist eigentlich die von Jesus. Und was hat er vorhergesagt? Uns, dich und mich. Er hat seine Gemeinde, seine Ekklesia vorhergesagt. Jesus hat die Gemeinde vorhergesagt. Und es war an einem ganz bestimmten Ort, ganz nördlich im Hermongebirge, sehr nahe an der syrischen Grenze, und zwar in Caesarea Philippi, dort im Gebirge, wo auf der anderen Seite bereits Syrien und auf der anderen Seite bereits das heutige Libanon ist, war er versammelt, und das ist auch ganz, ganz wichtig, mit 12 unbedeutenden Männern. Diese Männer waren rein weltlich gesehen unbedeutend. Sie hatten keinen Status, das waren keine besonderen Leute, die waren Anfang 20, Mitte 20. Die haben nichts Besonderes geleistet, aber Jesus hat sie als seine 12 Apostel ausgesucht. Jesus hatte viele Jünger, nicht nur 12, aber die 12 Apostel hat er ausgesucht und das wurden dann die 12 Apostel des Lammes. Und Jesus war mit diesen 12 unbedeutenden Männern alleine da auf dem Hang, diesen 2850 Meter hohen Berg Hermon, und hat ihnen eine Frage gestellt. Wer sagen die Leute, dass ich bin? Lesen wir die Passage, beginnen wir im Vers 13. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Was reden die Leute über mich? Übrigens für dich und mich wahrscheinlich eine sehr gefährliche Frage, wenn du dich nicht blamieren willst oder wenn du nicht die Wahrheit vertragst. Ja? Für was reden die Menschen über mich? Ja, das ist eine gefährliche Frage. Ja? Aber also ich stelle sie ungern, weil ich ehrlich nicht wissen will, was Menschen so über mich sagen. Ja? Für wen halten die Leute den Menschensohn? Vers 14, sie antworteten, die einen für Johannes den Täufer, die anderen für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Okay, jetzt wissen wir, was die Leute so reden. Vers 15, er fragt sie, ihr aber, sagt das mit mir, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus, du bist der Messias, du bist der Christus, der Messias, dasselbe Wort, der Sohn des lebendigen Gottes. Noch einmal. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Da wehrte sich Jesus mit Händen und Füßen gegen diese Aussage. Steht nicht da, oder? Mal ganz wichtig. Wenn zu dir jemand sagt, du bist der Messias oder zu einem Prediger oder du bist sowas Besonderes, was macht jeder ehrliche, authentische Nachfolger Jesu? Um Himmels Willen, bitte stell mich nicht auf ein Podest. Amen. Das ist die ehrliche Reaktion. Weil Jesus bestätigt die Aussage von Simon Petrus. Er sagt, selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch, Barjona heißt übrigens Sohn des Johannes, Barjona, denn nicht Fleisch und Blut hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Lieber Simon Petrus, so gescheit bist du nicht, da hat dir jemand nachgeholfen, nämlich der himmlische Vater. Und ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesen Petra, zwei verschiedene Worte. Du bist Petrus, das heißt kleiner Stein, kleines Steinchen. Und auf diesen Felsen, Petra, Felsmassiv, Bergmassiv, werde ich meine Kirche oder meine Ekklesia, hier wird es mit Kirche übersetzt, bauen. Und die Tore des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Also aus diesem griechischen Text geht ganz klar hervor, dass Petrus und der Fels zwei verschiedene Worte sind und dass nicht Petrus der Fels ist, auf dem die Kirche gebaut ist, sondern Jesus Christus der Fels der Felsen. Amen. Und in Wahrheit ist es ganz einfach. Jesus sagt, diese Aussage, lieber Petrus, diese Aussage, die du gerade getätigt hast, nämlich, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist der Fels. Das ist der Fels, auf dem ich meine Ekklesia bauen werde und die Tore des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Und basierend auf dieser Aussage, die du über mich gemacht hast, lieber Petrus, baue ich meine Ekklesia. Ich werde meine Ekklesia bauen, mein Movement, meine Bewegung, meine Versammlung, meine Gemeinschaft und ich werde ein Volk schaffen, das sich in meinem Namen versammelt wird und meine Mission, meinen Auftrag in der Welt erfüllt. Und die Tore des Totenreichs werden es nicht überwältigen. Und ich sage dir, diese Prophetie wurde erfüllt. Heute gibt es nichts Größeres. Nichts. Ich werde immer wieder herausgefordert, na ja, vielleicht die echten Christen, vielleicht gibt's gar nicht so viele echte Christen. Hey, es gibt über 2 Milliarden Menschen, die behaupten, an Christus zu glauben. Ich bin nicht der Richter. Bist du der Richter? Nein. Jeder muss wissen, was er glaubt, oder? Ja, aber ja, gibt's nicht auch so viele Moslems? Weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt mehr Christen als Moslems. Aber abgesehen davon, es gibt keine Bewegung auf der Welt, was so viele Sprachen, Kulturen und Völker beinhaltet, wie die Gemeinde Jesu Christi. Ja? Andere Religionen bestehen aus bestimmten Volksgruppen, bestimmten Menschen aus bestimmten Regionen hauptsächlich. Das Christentum ist in jeder Nation, in jedem Volk, in jeder Sprache weltweit vertreten. Amen. Und das gibt es, Freunde, es gibt nichts Vergleichbares wie die Ekklesia Gottes, die Jesus vorausgesagt hat. Ob es jetzt ein paar mehr Moslems oder ein paar mehr Christen gibt, ist mir sowas von nicht egal, aber du weißt, was ich meine. Es geht darum, dass sich das Reich Gottes, wie vorhergesagt, heute über 2 Milliarden Menschen in allen Ländern, inklusive Nordkorea und Sudan, wo es lebensgefährlich ist, Jesus anzurufen, eine Bibel zu tragen. Es gibt kein Land und keine Sprache auf der Welt, wo Jesus Christus mit seinem Volk nicht vertreten ist. Das musst du wissen. Es gibt nichts Vergleichbares. Und darum ist das meine Lieblingsprophetie in der ganzen Bibel. Jesus hat prophezeit, ich werde meine Ekklesia bauen. Ist es eingetroffen? Aber wie? Wie? Und haben die Tore des Todes irgendwas tun können, überwältigen können? All die Versuche, Christen auszurotten, alle Versuche, die Bibel komplett zu vernichten, nichts hat funktioniert. Das Reich Gottes hat überwunden. Amen. Ganz, ganz wichtig. Also, und selbst mein Tod, hat Jesus gesagt, wird nichts daran verändern. Wenn ich nicht mehr da bin, wird das auch nichts ändern. Jetzt überlegt, ihr habt ganz bewusst am Anfang gesagt, dass Jesus mit 12 unbedeutenden Männern geredet hat. Mit 12 Männern, die grün waren hinter den Ohren, die feucht waren hinter den Ohren. Ich meine, überlege mal, die haben sogar, als Jesus gefangen genommen wurde, sind sie davongelaufen, haben ihn verleugnet. Die waren ja wirklich nicht die Stärksten. Und trotzdem, Jesus hat gesagt, ich werde gehen, aber ich lasse euch meinen Geist. Und diese Botschaft wird in jeden Winkel der Welt gehen. Und es ist genauso passiert. Wer würde so 12 unbedeutende Jungs, die kaum gebildet waren, einige konnten nicht einmal lesen von ihnen, wer würde ihnen, nachdem du davon gehst, die Ekklesia übertragen und anvertrauen und sagen, okay, ihr werdet es schon schaffen, da kommen jetzt sicher 2 Milliarden Menschen aus euch oder mehr. Niemand. Aber was Jesus gesagt hat, ist eingetroffen. Sein Tod und seine Auferstehung waren der Startschuss für seine Ekklesia. Und wenn du dir das vorstellst, die stehen da zu 13 am Hang des Hermon an der syrischen Grenze. Die Sonne hat wahrscheinlich heruntergebrannt. Ich war mit meinem Sohn und mit dem Karim selbst dort. Da kann es ziemlich heiß werden. Das klingt komplett verrückt. Das klingt komplett verrückt. Denn Jesus hat sich angelegt. Mit wem? Mit dem religiösen System. Sag einmal religiöses System. Wenn du glaubst, dass Jesus mit einem religiösen System was zu tun hat, dann wach auf. Er hat nichts zu tun mit einem religiösen System. Er hat sogar den Untergang des religiösen Systems auch vorhergesagt. Und es ist eingetroffen, 70 nach Christus, in dem die Römer den Tempel und Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht haben. Und das Wort 32 nach Christus, das Jesus vorher gesagt hat, weniger als 40 Jahre später, innerhalb einer Generation ist es passiert. Ich will das nochmal betonen. Wir glauben kein Märchenbuch. Wir glauben keine Geschichte, die einfach nur eine gute Nachtgeschichte ist. Unser Glaube gründet sich auf jemand, der gesagt hat, ich werde sterben und auferstehen, und er hat es getan, und ich glaube ihm alles. Und die erfüllten Prophetien zu Hunderten bestätigen die Wahrhaftigkeit von allem, was da drinnen steht und allem, was Jesus gesagt hat. Vergiss das nicht, die Auferstehung und die erfüllten Prophetien, das ist, worauf mein Glaube steht. Wenn du ein Christ bist, der ständig von Erlebnissen lebt, von Umständen lebt, oder erzähl mir, was Gott in deinem Leben getan hat, damit es mir wieder besser geht, das kann alles helfen. Wer von euch weiß, das ist wie ein Motivationsseminar. Du lässt dich motivieren und dann ein paar Tage später bist wieder am Sand, weil es nicht hält. Aber eines hält: mein Glaube an jemand, der tot war und auferstanden ist. Und das Faktum, dass alles, was er angekündigt hat, zu 95% bereits passiert ist. Was mir natürlich die Gewissheit gibt, alles andere wird noch passieren. Amen. Habe ich das schon mal gesagt, dass zu viele Christen umstandgesteuert sind? Okay, wird das sicher gehen. Und zu viele Christen darauf achten, wie sie sich gerade fühlen oder was sie gerade erleben. Weißt du, Gott ist gut, wenn es mir gut geht. Wenn es mir schlecht geht, ist Gott nicht so gut. Wer kennt das? Das ist doch unlogisch, oder? Denn meine Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute, in aller Ewigkeit. Ich bin der Gott, ich verändere mich nicht. Das heißt, ob es mir ganz schlecht geht oder ganz super, hat mit Gottes Zustand wie viel zu tun? Nada, nichts. Und das müssen wir erkennen, weil was machen die meisten? Wenn es ihnen gut geht, laufen sie davon. Jetzt brauche ich Gott gerade nicht, aber wenn es ihnen schlecht geht, kommen sie wieder zurück. Jetzt brauche ich dich wieder. Aber in Wahrheit brauchen wir ihn, wenn es uns gut geht, noch viel mehr. Weißt du das? Weil wenn wir nicht wissen, dass wir ihn brauchen, das ist die Gefahr, die wirklich gefährlich ist. Drum sind Menschen oft Gott näher in der Krise wie im Sonnenschein. Und oft sind Krisen besser für dich wie nur eitle Wonne. Denn die Wahrheit ist, es gibt keinen besseren Lehrer als Widerstand. Es gibt nichts, was dich stärker macht als Widerstand. Schönes Leben macht dich nicht stark, wer hat das schon gemerkt? Überhaupt nicht. Es macht dich nicht stark, wenn alles super läuft. Es macht dich stark, wenn du durch Krisen gehst, durch das Tal des Todes, aber du überwindest. Du hast gesiegt. Ja? Und glücklich sein ist nicht super Umstände. Glücklich sein ist Triumph. Triumph. Ja, Triumph macht uns glücklich, weil wir etwas besiegt haben. Wer hat schon etwas besiegt in seinem Leben? Triumphiert über etwas. Ja, das ist echte Freude. Und er hat also sich angelegt, Jesus, mit dem religiösen System und, was man auch nicht vergessen darf, mit dem Römischen Reich, was er damals dort regierte. Und jeder von uns hätte gedacht, keine Chance. Aber doch, es ist passiert. 2000 Jahre später, auf der ganzen Welt, in jedem Land, in jeder Sprache, in jeder Kultur, in Häusern, in Wohnungen, in Gebäuden wie dieses, ja, überall versammeln sich Menschen im Namen Jesu. Freunde, ich sag's noch einmal, das ist einzigartig. China hat 1,3 Milliarden Menschen, aber die haben eines gemeinsam, sie sprechen alle was? Chinesisch. Super, der weiß das. Ja, und das kannst du jetzt mit jeder anderen Gruppe von Menschen weiterführen. Aber das Reich Gottes, die Ekklesia, die Gemeinde Jesu, hat nicht geografische Lage gemeinsam oder Sprache gemeinsam oder Kultur gemeinsam, sondern die Überzeugung der Auferstehung Jesu. Und das überspringt alle Kulturen auf der ganzen Welt. Freunde, es gibt nichts Vergleichbares. Es gibt nichts wie die Gemeinde, nichts. Und selbst wenn es eine Gruppe gäbe, die mehr wären, quantitativ wie wir, es gibt trotzdem nichts, was in jedem Land der Welt vertreten ist und wächst und gedeiht. Und das ist das Jesus Movement, hat nichts mit einem Gebäude zu tun, sondern mit einer Botschaft, mit einem König, mit einem Reich, dessen König Jesus ist. Amen. Seid noch wach. Und Jesus sagt eine multikulturelle Bewegung voraus, die die ganze Welt erfassen würde. Es wurde wahr und niemand hätte es sich vorstellen können. Und in dieser Serie wollen wir zurückschauen. Und zurückschauen zu den ersten Jüngern, damit wir auf der Spur bleiben. We want to look back to stay on track. Sagen wir es gemeinsam. We want to look back to stay on track. Es ist gut zurückzuschauen, oder? Wie es damals war. Sein Tod und seine Auferstehung. Und die Ausdrucksformen haben sich verändert, aber eines hat sich nie verändert. Das ist die ursprüngliche Absicht. Die ursprüngliche Absicht, die Jesus hatte, und davon dürfen wir nicht abweichen. Davon dürfen wir nicht abweichen. Ich habe es am Ende meiner Botschaft, aber ich ziehe es kurz nach vorne, weil es ganz, ganz wichtig ist. Was hat Jesus gewollt? Jesus hat gewollt eine Bewegung, die weltweit ist, die alle inkludiert, die nach außen gerichtet ist, die alle Menschen inkludiert, wo niemand ausgeschlossen ist und die nach außen gerichtet ist. Die viele Kirchen sind nach innen gerichtet. Ich, mich, meiner, mir, wir, vier, sonst nehmt. Ja? Das ist nicht, was Jesus beabsichtigt hat. Wenn die Kirche abweicht, wird sie komisch. Wer war schon in einer komischen Kirche? Niemand von uns, oder? Wenn die Kirche ihren Weg verliert, werden Menschen verletzt. Und Dinge werden im Namen Gottes getan. Und das tut mir persönlich so weh, weil Dinge im Namen Gottes, im Namen Jesu getan und gesagt werden, die Jesus verabscheut. Und doch gibt es Prediger, Gott hat gesagt. Und ich habe ein Wort für dich. Und wenn das nicht das hundertprozentige Wort ist, sondern eine Abweichung ist von der Wahrheit, dann wird es Menschen verletzen. Amen. Ich gebe dir ein Beispiel, wie komisch Christentum sein kann. Ich habe den Mann persönlich einmal getroffen. Ein sehr berühmter christlicher Musiker. Ich sage den Namen jetzt nicht. Mittlerweile ist er über 70. Nein, er ist schon verstorben. Entschuldigung, er ist schon verstorben. Und er war mit 60 noch Junggeselle. Und der Typ hat besser ausgeschaut wie alle Männer hier, inklusive meiner selbst gemeinsam. Der Typ hat ausgeschaut wie der christliche George Clooney. Aber der ist ja gar nicht schön, oder? Okay, egal, ihr wisst, was ich meine. Der war der christliche George Clooney und Musiker, sensationell und mit 60 Junggeselle. Und regelmäßig bei seinen Konzerten erschienen Frauen in Hochzeitskleidern. Wahre Geschichte. Das ist ihm hunderte Male passiert. Das ist ihm buchstäblich hunderte Male passiert und jede Frau hat das Gleiche behauptet. Gott hat mir gezeigt, du bist mein Mann. Also bis auf Orni haben sie sicher alle getäuscht, oder? Oder? Weil an Polygamie glauben wir mal nicht, oder? Aber du siehst, wie verrückt diese Version des Christentums ist, wo Gott ständig zu dir spricht, weil du warme Gänsehaut bekommen hast oder zu viel Pizza gegessen hast oder keine Ahnung, oder Panna Cotta oder Tiramisu oder was auch immer. Ich kann das gar nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Und er hat zu jeder ganz cool gesagt, wenn mir Gott dasselbe sagt, werde ich dich heiraten. Und soweit ich weiß, hat er dann einmal eine geheiratet, die nie im Hochzeitskleid erschienen ist. Aber du siehst, wie komisch. Wer weiß, das tut Menschen nur weh. Wer weiß, solch ein Christentum schadet unserer Reputation. Amen. Wenn Leute sowas mitkriegen oder sowas erkennen. Das ist das eine, das komische, charismatische, übergeistliche Christentum. Auf der anderen Seite hast du dieses übergesetzliche Christentum. Wer kennt das? Wenn du nicht, dann wird das passieren. Und Gott wird dich strafen. Und wenn du nicht in unserer Kirche getauft bist, kannst du gar nicht Mitglied werden. Zeig mir diesen Bibelvers, den gibt's nicht. Das ist pure Erfindung, pure Manipulation. Und das wirst du von einem echten Jesus-Nachfolger nie hören. Wir lassen uns taufen, um Teil der Ekklesia zu werden, nicht der Oase-Church. Wir lassen uns taufen, um Teil der Ekklesia zu werden, nicht der Gemeinde von oder Kirchengemeinde sowieso. Die Taufe war nur eines. Ich bekenne mich zu Jesus öffentlich. Nicht zu einem Gebäude, nicht zu einem Verband, nicht zu einem Verein, nicht zu einer bestimmten Kirche. Die Taufe war das äußerliche Zeichen. Ich gehöre zu Jesus. Alles andere, liebe Freunde, ist manipulierend. Amen. Hundertprozentig. Und das tut Menschen letztendlich weh, weil es sie ins Gesetz führt und nicht in die Freiheit. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir, wer ist wir? Alle Jesus-Nachfolger auf der ganzen Welt, alle. Wir sind die Verwalter der Kirche in dieser Generation. Frage, wie möchtest du, dass die Menschen da draußen Kirche wahrnehmen oder das Christentum wahrnehmen? Wer ist dafür verantwortlich? Ich, du. Amen. Wie sehen die das Christentum? Wie ich mich am Arbeitsplatz aufführe oder dort oder da oder sonst wo, verstehst du? Das Christentum wird so gesehen, wie wir sind. Was sehen sie? Welche Version sehen sie? Und darum müssen wir das hinbekommen, weil wir eine Verantwortung haben. Eine Verantwortung, dass Menschen da draußen das Christentum als das sehen, was es wirklich ist. Die Freudenbotschaft, die frohe Botschaft, die gute Nachricht und nicht irgendwas Komisches, Übergeistliches oder Gesetzliches, was Menschen in die Knechtschaft führt. Gehen wir zurück zur Auferstehung. Die Auferstehung war der Startschuss für die Ekklesia. Niemand hat erwartet, dass Jesus auferstehen würde, nicht einmal seine Mutter. Niemand ist am Grab gestanden und hat die Sekunden und Minuten rückwärts gezählt und gesagt, okay, 3 Stunden noch, dann kommt er raus. Ja, rückwärts zählen. 3 Stunden noch, dann, jetzt haben wir noch 2:45, 2:15, gleich kommt er, 15 Minuten noch. Niemand, wie viele? Niemand hat erwartet, dass das Grab leer sein würde. Was haben Sie geglaubt, dass Sie das leere Grab gesehen haben? Dass der Körper gestohlen wurde. Niemand erwartete eine Auferstehung. Es gibt noch etwas, was sie nicht erwartet haben. Nämlich knapp 6 Wochen später, 40 Tage, nachdem hunderte Menschen Jesus gesehen hatten. Ich wiederhole das noch einmal. Hunderte Menschen haben Jesus nach seinem Tod und seiner Kreuzigung gesehen. Hunderte Menschen, im 1. Korinther 15 schreibt der Apostel Paulus, 500 Menschen auf einmal. Die können sich nicht alle getäuscht haben. Und 40 Tage später versammelt er seine Nachfolger, nicht nur die 12 Apostel, sondern seine Nachfolger, zu einer Abschiedsrede. Abschiedsrede. Was sagt man in der Abschiedsrede? Ja, das, was ultimativ wichtig ist, würde ich einmal sagen. Wenn ich wissen würde, ich bin nächste Woche weg von hier, was würde ich meinen Liebsten mitgeben? Aber heute ist schön Wetter, oder? Nein. Was würde ich ihnen mitgeben? Das Um und Auf, das Essentielle. Okay? Und sie haben eine Frage und er gibt eine Antwort. Und die Apostelgeschichte ist die Fortsetzung vom Lukas-Evangelium. Und Lukas kannte diese Leute. Einige oder viele sogar persönlich. Apostelgeschichte 1, Vers 6, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Da geht deutlich hervor, was sie suchten. Sie suchten die ganze Zeit nach einer nationalistischen Bewegung. Sie suchten einen unabhängigen Staat. Sie erwarteten, dass Israel von der römischen Herrschaft befreit würde und dass Jesus als regierender Militärkönig sie für sie einspringt, um die Schädlinge und Angreifer zu vertreiben. Die dachten, er ist der Messias. Das, mal so weit, so gut. Alle Juden warteten auf den Messias. Aber was erwarteten sie? Kein Lamm Gottes. kein Lamm Gottes, nicht jemand, der für sie stirbt, sondern sie erwarteten einen König, der sie befreit aus der römischen Herrschaft. Ja? Das heißt, sie hatten Recht damit, dass sie sagten, das ist unser König, unser Messias. Und in ihren Gedanken war, kommen jetzt die Tage Davids wieder, kommen die Tage Salomos wieder, das war die herrlichste Zeit im Reich Israel. Das muss doch als nächstes jetzt kommen. Nein, was als nächstes kam, war nicht ein irdisches Reich, sondern ein geistliches Reich. Das griechische Wort lautet Ekklesia. Ein Reich. Haben wir das verstanden? Jesus kam, um ein Reich zu bauen, aber nicht ein weltliches. Also viel größer, als sich die Leute je vorstellen konnten. Vers 7. Er aber sprach zu ihnen. Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Es ist nicht eure Sache. Die Zeit dafür kommt vielleicht einmal, wo ich als König über die Erde herrschen werde. Aber jetzt kommt was ganz was anderes. Jetzt kommt was viel Größeres. Schaut, die dachten nur an Galiläa und Judäa, dass Jesus dort jetzt dann herrschen wird und die Römer vertreiben würde. Aber Jesus sagt, mir geht's nicht um Galiläa und Judäa. Was ich mache, ist für die ganze Welt. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Sein Plan ist die Welt. Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Stell dir vor, die hören das. Okay, Jerusalem verstehen wir, da sind wir her. Judäa verstehen wir auch, nur damit jeder versteht, Jerusalem ist eine Stadt, okay? Und Judäa ist ein Bundesland. Okay, also Vergleich für heute. Ich habe drüber nachgedacht. Na, Wien stimmt ja nicht, weil Wien ist eigenes Bundesland. Linz und Oberösterreich. Ich bin ein gebürtiger Linzer, ja? Linz und Oberösterreich. Jerusalem ist Linz und Judäa ist Oberösterreich. Also, okay, das verstehen wir noch, aber dann sagt er Samaria? Geht's noch? Die mögen wir gar nicht, die mögen uns auch nicht. Da kriegt man ja irgendwelche Viren, wenn man die aufsucht. Ja, Samaria, um Himmels Willen. Und dann noch schlimmer, und bis an das Ende der Erde. Der Geist kommt auf euch, sagt er. Und im Alten Testament kam der Geist auf gewisse Personen. Für eine bestimmte Zeit, für bestimmte Aufgaben. Dieser Geist wird auf euch alle kommen und bei euch bleiben. Und die Frage ist, wofür ist diese Power? Um die Römer rauszuwerfen? Nein. Sondern um ein Zeuge für Jesus zu sein. Auf der ganzen Welt wollen wir bezeugen, was wir gesehen und gehört haben. Und hier sind wir, bis ans Ende der Erde. Was du auch wissen musst, kurzer Hintergrund, geschichtlicher Hintergrund, zu dieser Zeit in der Antike hat niemand Religion gewechselt. Es gab keine Religionen. Die Leute hatten Götter. Und zwar, jede Region hatte ihre eigenen Götter. Jeder Haushalt hatte eigene Götter. Wenn man also umgezogen ist in ein anderes Dorf oder anderes Land, hat man die Götter von dort übernommen, weil es war so allgemein bekannt, bestimmte Götter regieren über bestimmte Bereiche. Und den Römern war egal, welche Götter du hattest, solange du dem Kaiser gehorchst. Solange du gesagt hast, der Kaiser ist Herr, war alles okay. Und das war das Problem der Christen. Sie konnten nicht mehr sagen, der Kaiser ist Herr. Das Problem mit dem Jesusweg ist, es hat alle anderen Götter ausgeschlossen. Man konnte nicht Jahwe haben und einfach zu einem anderen Gott dazunehmen. Ich war ein naiver junger Prediger. Ich war 1999 zweimal in Indien und da waren wirklich zigtausende Menschen anwesend. Zigtausende. Und die sind teilweise über Tage angereist, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Wagen, den sie geschoben haben, oder einer Scheibtruhe. Und wir haben Jesus gepredigt. Und alle haben aufgezeigt und wollten Jesus annehmen. Alle. Was glaubst du, hat der Karl Michael getan? Sich gefreut? Wie nur was? Heute weiß ich, in deren Denken haben sie Jesus nur dazugenommen, viele, nur dazugenommen zu den vielen Göttern, die sie bereits haben. Und Jesus ist nicht ein Gott, den wir dazunehmen können, sondern entweder oder. Und das ist mir erst Jahre später bewusst geworden. Natürlich gab es da in Indien auch echte Bekehrungen zu Jesus, aber viele definitiv nicht, die das nicht verstanden haben, dass man Jesus nicht einfach dazu nimmt. Und Jesus ist auch nicht Teil deines Lebens, er ist dein Leben oder auch nicht. Und also die Götter waren damals geografisch eingeschränkt. Und jetzt kommt Jesus daher und sagt, bis ans Ende der Erde werdet ihr meine Entweder-oder-Message verkündigen. Entweder-oder, unvorstellbar, schwierig in der damaligen Zeit. Aber jemand, der Jesus aufnahm, musste sein gesamtes vorheriges Weltbild aufgeben. Die Botschaft der Jesus-Nachfolger war komplett neu und anders. Es bedeutete Entweder-oder, alles hinter sich lassen, an einen Gott glauben, der Mensch wurde, undenkbar. Er starb an einem Kreuz für die Sünden der Welt. Auch das Konzept der Sünde war komplett fremd. Die Götter damals verlangten keinen Gehorsam, sie verlangten Opfer. Ganz wichtig. Diese Botschaft war so neu. Und die Frage, Jesus, wie soll das funktionieren? Wie kann diese Botschaft die Welt erobern? Und ich sage euch, diese Prophetie wurde erfüllt. Die Botschaft, Jesus hat die Welt erobert. Die Ekklesia ist einzigartig und das Größte auf dieser Welt. Also sie wussten nicht, wie weit sie das glauben sollten, aber sie stehen in der Gegenwart von dem, den sie sterben gesehen haben. Sie haben mitbekommen, wie er stirbt. Sie haben gesehen, wo er begraben war. Und das Grab war versiegelt. Und jetzt spricht er hier zu ihnen und sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Grenze. Noch einmal, habe ich schon gesagt, jemand, der seinen Tod und seine Auferstehung voraussagt, dem glaube ich dann, und es auch tut, dem glaube ich es dann, alles. Lukas erzählt die Geschichte weiter, in Vers 14. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und im Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Beständig, also nicht so halbherzig, sondern beständig. Und Lukas gibt uns sehr viele Details hier. Er sagt zum Beispiel, mit den Frauen. Na, muss man das heute erwähnen? Heute ist eher umgekehrt, oder? Die Männer waren auch dabei. Nein, mit den Frauen. Warum ist das so wichtig? Warum werden Frauen hier dezidiert erwähnt? Ich sage das auch immer wieder, aber bei manchen geht es so drüber. Das ist ein stichfester Beweis für unsere Botschaft. Männer und Frauen haben damals in dieser Gesellschaft nicht gemeinsam gebetet. Und sie haben auch kaum etwas gemeinsam gemacht in dieser Kultur. Liebe Frauen, Männer, hört's einmal weg. Liebe Frauen, selbst wenn du nicht an Jesus glaubst als Erlöser, du solltest Jesus lieben. Denn Jesus hat das begonnen, was manche heute mit Zwang und komischen Gendern erzwingen wollen. Jesus, das Christentum, seine Nachfolger wie Paulus haben die Frau dorthin gebracht, wo sie sein soll. Ebenbild Gottes, gleichwertig mit dem Mann. Bedank dich bei Jesus, nicht bei den Feministinnen in unserem Land. Ist das klar? Haben wir das verstanden? Haben wir das verstanden? Ohne Christentum wäre unsere Welt ganz anders. Denke mal an unsere Welt. Wo wollen sie alle hinkommen? In den Westen. Was wollen sie mitnehmen? Ihre Sache. Aber ich sage dir, wir sind das christliche Abendland, weit weg von Christus mittlerweile. Aber es gibt einen Grund, warum diese Dinge so sind. Warum wir etwas genießen an Menschenrechte, Menschenwürde. Warum das selbstverständlich ist im Westen mittlerweile. Freunde, da, wenn du zurückgehst und nachschaust, wo das herkommt, kommst du auf den Sohn Gottes, Jesus Christus. Sicherlich nicht von anderen Religionsgründern, die frauenfeindlich und frauenverachtend waren und sind. Aber not Jesus. Und die Frauen, Lukas, der Arzt, der geniale, brillante Grieche, erwähnt explizit, die Frauen waren dabei, weil das so konterkulturell war. Und dann sagt er, und sogar die Maria, die Mutter von Jesus, war dabei. Und dann seine Brüder. Warum werden seine Brüder erwähnt? Jesus hatte 4 Brüder, Halbbrüder. Steht im Markus-Evangelium. Warum werden die Brüder erwähnt? Naja, die Brüder waren nicht Teil der 12 Apostel, oder? Nein. Aber das ist einer der besten Beweise für Jesus. Weißt du, dass im Johannes-Evangelium 7, während Jesus schon wirkte und Wunder tat, seine Brüder ihn für verrückt hielten? Weißt du das? Sie glaubten nicht an ihn. Sie hielten seinen geistigen Zustand für verrückt. Und bevor du kritisch bist, ich glaube, das muss man verstehen, oder? Was würdest du von deinem Bruder halten, wenn er sagen würde, ich bin der Messias? Du bist nicht ganz dicht, oder? Keiner würde anders reagieren. Warum werden sie plötzlich erwähnt? Weil die Brüder, die mit ihm aufgewachsen sind. Oh, Jesus, komisch war schon, dass du beim Memory immer richtig hingegriffen hast. Und komisch war schon, na, immer mit Spaß, komisch war schon, dass du warst schon das Lieblingskind irgendwie, du hast nie was falsch gemacht. Ist uns schon aufgefallen, aber jetzt die Brüder, die ihn ablehnten und für verrückt hielten, sind jetzt Teil der Jesus-Familie. Freunde, wenn das kein Beweis ist für Jesus, dann heiße ich Hugo Meyer. Und das ist nur einer von vielen. Die Frauen, die Brüder, alle vereint in einer Wahrheit. Wir wissen, er lebt, er ist auferstanden. Und was er gesagt hat, jede Prophetie hat sich erfüllt. 10 weitere Tage vergehen und wir sind beim Pfingstfest angelangt. Männer aus dem gesamten Römischen Reich, Söhne Abrahams, also Juden, kommen nach Jerusalem. Sie reisen teilweise hunderte Kilometer an. Wenn du heute eine Landkarte von der Türkei hast oder von Europa, überall kamen sie nach Jerusalem. Die Stadt ist voll von Menschen aus allen Nationen. Und während sie beten, kommt Power. Warum gibt Gott so ein Zeichen? Weil es eine Freudenbotschaft ist, weil es für alle Menschen ist. Weil Jesus nicht übertrieben hat. Weil Jesus, wenn er sagt alle, wie viele meint er? Alle. Wenn Jesus sagt Welt, was meint er? Die ganze Welt. Da ist niemand ausgeschlossen. Im Kapitel 2 der Apostelgeschichte, Vers 1, als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem dahergefahrenen gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden oder eigentlich zu predigen, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Was war das Wunder? Das Wunder war, dass sie plötzlich Sprachen sprechen konnten, die sie nicht gelernt haben und die von anderen Menschen verstanden wurden. Die Stadt war voll mit Menschen aus aller Welt. Und die ganze Welt kam zusammen und die ganze Welt hörte das Evangelium. Ob du jetzt an das Zungenbeten glaubst oder nicht, also die Gabe in neun Sprachen zu beten oder nicht, ist irrelevant. In dieser Passage geht es um ganz was anderes. Amen. Es geht hier ganz eindeutig darum, dass Menschen aus aller Herren Ländern zusammenkamen, aus dem ganzen Römischen Reich, und plötzlich konnten die predigen in Sprachen, die, woher sie kamen, verstanden. Das ist passiert und das ist ein Wunder. Amen. Es wohnten am Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Jeder hörte sie in einer eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, und sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Galiläer, warum wird das erwähnt, Galiläer? Ich sage das jetzt als Mühlviertler, ja? Ich bin, vielleicht bist du aus dem Burgenland, auch kein Problem. Aber ich bin ein Mühlviertler und ich sage immer so, wenn die Welt untergeht, geh ins Mühlviertel. Nein, Spaß. Da sind wir 10 Jahre hinten. Nein, Spaß. Ich sage das jetzt wirklich als Mühlviertler zu liebevoll, ja? Und wenn es dann dort vorbei ist, gehen wir ins Burgenland, sonst 20 Jahre hinten. Aber Galiläa war so die Region der Unbedeutenden. Hinterwäldler. Galiläa waren die Hinterwäldler. Und diese Hinterwäldler haben plötzlich in Sprachen geredet, die sie nicht gelernt haben. Wieso hören wir sie dann in jeder unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther, Meder, Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadokien. Freunde, Kappadokien ist 800 Kilometer von Jerusalem. 800. Zu Fuß. Pontus, Asia, Phrygien, Pamphylien ist auch 700-800 Kilometer. Ägypten, den Gegend Libyens, Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten. Kreta und Araber. Wir hören sie in unserer Sprache die großen Taten Gottes verkündigen. Freunde, ist das ein Wunder? Und dann geht's weiter. Also, warum hat Gott das getan? Um zu beweisen, dass diese Botschaft für alle ist. Um zu beweisen, dass diese Botschaft für alle ist, brachte Gott alle nach Jerusalem. Von überall. Und er entfesselte seine Ekklesia für ihre Mission. Und Vers 12 geht's weiter. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Was bedeutet das? Petrus sagt: Danke für die Frage. Und er predigt eine gewaltige Botschaft. Hunderte zuerst, dann tausende Menschen versammelten sich. Hier ein paar Highlights aus der Predigt, Vers 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Er sagt, es verbreitet sich überall. Vers 23, diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Vers 24, ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Die Pforten der Hölle, der Tod, konnten ihn nicht überwältigen. Vers 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Wir haben es nicht irgendwo gelesen oder gehört, wir haben es gesehen. Vers 36, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Er ist Herr und Christus, er ist der König. Für wie viele Menschen? Für alle. Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Der Widerstand brach, ihr Herz wurde durchdrungen. Sie erkennen plötzlich, wir haben unseren König nicht erkannt, wir haben was falsch verstanden. Was sollen wir tun? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Was hat er gesagt? Tut Buße, kehrt um. Interessant ist, dass die meisten von diesen Leuten gesetzestreue, gute Leute waren. Die haben hunderte Kilometer auf sich genommen, auf eigene Kosten und waren gute Juden. Und Jesus sagt, tut Buße zur Vergebung der Sünden. Welche Sünden? Alle ihre Sünden. Sie, bis dahin haben sie Opfer gebracht. Dort, wo ihr herkommt, habt ihr Opfer gebracht. Oder im Tempel in Jerusalem. Aber jetzt kam jemand, der hat für alle eure Sünden bezahlt. Daher, kehr um und tu Buße. Die Tempeltage sind vorbei. Ändert euer Denken. Die Tage der Opfer sind vorbei. Dieses Zeitalter ist vorbei. Es gibt ein Opfer, ein für allemal. Freunde, hört mir zu. Jesu Tod war die endgültige Bezahlung für alle Sünden. Jesu Tod war die endgültige Bezahlung für deine Sünden und meine Sünden. Der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Paulus hat später geschrieben, es gibt jetzt also keine Verdammnis mehr oder Verurteilung mehr für die, die in Christus sind. Paulus schrieb im 1. Timotheus, ich bin der Häuptling aller Sünder, aber Gottes Gnade war noch viel größer. Manchmal fühle ich mich als der Häuptling aller Sünder, nicht weil ich so viel Schlimmes getan habe, sondern weil ich es besser wissen hätte sollen. Ich bin mit der Bibel quasi aufgewachsen. Und wem viel gegeben wurde, von dem wird viel verlangt. Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Vers 39. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Alle, die ferne sind. Von diesem Blickwinkel sind wir ferne, geografisch, zeitlich und auch moralisch. Und die Verheißung steht immer noch. Wie haben sie reagiert? Die in uns ein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an jenem Tag wurden ungefähr 3000 Menschen der Gemeinde, der Ekklesia, zugeführt. Nicht einem Gebäude, sondern einer Bewegung. Innerhalb der ersten 20 Jahren war bis zu 60% der Einwohnerschaft in Jerusalem Jesusfamilie. Sie hatten kein fixes Gebäude. Sie hatten Häuser, Gärten, Wiesen, vielleicht ein Gebäude hier oder dort. Sie versammelten sich im Namen Jesu. Und es startet die Gemeinde, die Ekklesia. Wie startete sie? Lesen wir das gemeinsam. Ein nach außen gerichtetes, multikulturelles, sich multiplizierendes Movement. Nach außen gerichtet, multikulturelles, sich multiplizierendes Movement. Sagen wir das gemeinsam. Ein nach außen gerichtetes, multikulturelles, sich multiplizierendes Movement. Warum nach außen gerichtet? Weil es um die Welt geht. Die gute Nachricht. Warum multikulturell? Weil alle Menschen eingeladen sind. Warum multiplizierend? Weil wir uns multiplizieren. Amen. Wir werden mehr. Ganz wichtig. Hört sie mich noch ganz kurz, bitte. Sie haben nicht alle schlecht geredet. Noch einmal. Sie haben nicht alle schlecht geredet. Manche Christen glauben, sie müssen alle schlecht reden, damit sie zeigen, dass sie zum Guten gehören. Nein. Man kann vieles unkommentiert lassen, liebe Freunde. Ich muss Politik nicht kommentieren, um das Evangelium zu predigen, oder? Es gelingt mir nicht immer, leider, aber eigentlich ist das nicht meine Aufgabe, sondern Jesus starb für alle. Rot, schwarz, grün, blau, rosa und sogar blau. Alle. Alle. Und so schwer das für mich zu glauben ist, Es gibt wahrscheinlich auch in jeder Partei Christen. Ich meine, jetzt muss man das auf der Zunge zergehen. Ich bin nicht der Urteil. Verstehst du, was ich meine? Es gibt überall, in jeder Kultur, es gibt Christen, die wählen anders als du und ich. Stell dir das vor. Und ich muss sie lieb haben, sie sind meine Geschwister. Und auch die, die nicht alle Tassen im Schrank haben, ich muss sie lieben. Aber es geht nicht darum, welche Partei du wählst, es geht darum, wer dein Herr ist. Das habe ich erst lernen müssen. Jesus ist kein Republikaner. Er ist auch kein Demokrat. Jesus ist nicht bei der FPÖ. Er ist auch nicht bei der ÖVP, bei der christlichen Partei. Ihr versteht so, forget it. Jesus hat sein eigenes Reich. Amen. Und ich erwarte mir nichts von einem Politiker, egal wie er heißt. Ich erwarte mir alles von Jesus. Ich vertraue nicht einmal mir selber. Wem geht's auch so? Verstehst du, was ich meine? Es geht um ein Reich. Nach außen gerichtet, multikulturell, multiplizierend. Sie haben nicht alle schlecht geredet. Und noch etwas. Sie haben keine skurrilen Endzeitlehren propagiert. Es gab damals keine Endzeitlehrer. Nicht weitersagen. Sie haben auch nicht auf die Entrückung gewartet. Sie waren busy. Sag mal, sie waren busy. Sie waren busy, Menschen zu gewinnen. Licht der Welt, Salz der Erde. Sie waren busy, Zeugen zu sein in Jerusalem, Judäa, Samarien, bis an die Grenzen der Erde. Sie haben nicht Verschwörungstheorien oder vermeintliche durchgekaut. Sie haben Jesus verbreitet. Amen. Und wenn du mich kennst, weißt du, dass ich schon einen Hang habe zu manchen Extremitäten. Und dass ich ganz klare Meinungen habe. Aber eines hat mir mein Herr gelehrt. Verkündige Jesus. Er liebt sie alle. Alle. Was müssen wir tun? Tut Buße. Was? Von was? Ändere dein Denken. Na, ich habe bis jetzt geglaubt, ja, die Welt ist zufällig entstanden, oder ich habe bis jetzt geglaubt, es gibt, jeder kann seinen Gott haben. Kehr um. Vertraue Jesus. Es gibt eine Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kehr um. Da geht's nicht um eine bestimmte Sünde, von der du umkehren solltest. Da geht's darum, dass du dein Denken grundlegend veränderst. Wir kehren um zu Jesus. Und er wird uns dann läutern und reinigen. Das nennt man Heiligung. Aber wir kommen as we are. Wir kommen so, wie wir sind. Nicht, ich muss zuerst rauchen aufhören. Oder ich muss zuerst, nein, du musst zuerst gar nichts aufhören. Du musst umkehren zu Jesus. Und dieser Weg wird dich verändern. Und er wird dich sowas von verändern, dass du nie wieder dasselbe sein wirst. Und glücklicher wirst du an nirgendwo, glaub mir das. Amen. Stehen wir auf. Nächste Woche wird die wichtigste der vier Botschaften. Wir setzen nächste Woche fort mit Ekklesia Teil 4. Und das wird vielleicht die wichtigste von allen dieser vier Botschaften sein. Aber ich möchte genau das tun, was Petrus getan hat. Genau dasselbe. Wie ändert man so eine Predigt? Tu Buße. Kehr um. Kehr um. Wohin? Zu Jesus. That's it. Nicht versprechen, ich sündige nie wieder. Nicht versprechen, ich werde perfekt sein. Das habe ich immer getan als junger Christ. Ich habe Gott immer was versprochen. Und dann hat er mir gezeigt, ich bin nicht gut genug. Ich kann mir nicht einmal selbst vertrauen. Ich brauche ihn. kehr um zu Jesus. Bete mit mir. Wenn du Jesus annehmen möchtest, wenn du zu Jesus umkehren möchtest, bete: Jesus, ich glaube von ganzem Herzen, dass dein Tod am Kreuz die vollkommene, vollständige, endgültige Bezahlung ist für alle meine Sünden. Alle meine Sünden. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dein Tod am Kreuz ist der Preis für die Sünden der Welt. Du verlangst nur eines, dass ich dir vertraue, dass du es bist, der mich gerecht macht vor Gott, der mich heilig macht vor Gott. Ich kann das nicht für mich selbst tun. Aber du machst das jetzt. In deinem Wort steht, wenn jemand zu Christus gehört, und das tue ich jetzt, der ist ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Ich bin die Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Ich kann bestehen vor einem perfekten Gott. Nicht aufgrund meiner selbst, sondern wegen Jesus und seinem vollbrachten Erlösungswerk. Jesus, ich gehöre jetzt dir. Ich übergebe dir mein Leben. Ich empfange deines. Ich glaube, dass du auferstanden bist von den Toten, dass du lebst, du hast den Tod besiegt und ich habe jetzt Leben, weil du lebst. Ich gehöre dir, in Jesu Namen. Amen. Amen. Liebe Freunde, das, was Jesus getan hat, ist die vollständige, vollkommene, endgültige Bezahlung für deine und meine Sünden. Amen. 100%. Wir kommen, wie wir sind. Ich möchte für uns alle noch beten. Ich bete laut, ihr nicht nachbeten, jetzt einfach nur innerlich mit übereinstimmen. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für jede Person hier. Ich danke dir für die Ekklesia, die Menschen, die zu dir gehören, die in deiner Familie, in der Jesus-Familie sind. Vergib uns, dass wir das unterschätzt haben oder irgendwie nicht so groß gedacht haben, wie es ist. Wir danken dir dafür, dass diese Prophetie, diese größte aller Prophetien wahr geworden ist. Und dass du uns verwendest und einsetzt, dein Reich zu bauen in dieser Welt. Wir wollen dir dienen, wir wollen eine Ekklesia sein, die leuchtet, die brennt und die nach außen gerichtet ist. Immer nach außen gerichtet und die sich auch multipliziert. Wir tragen deine Wahrheit in die Welt und du bringst das Wachstum. Und dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen. Danke.